Mirnsesetz war ein Sammelpunkt für Juden aus der Umgebung. Das dortige geschlossene Ghetto wurde immer wieder aufgefüllt von Juden aus der Umgebung. Jede paar Wochen wurde eine Aussiedleraktion nach Treblinka durchgeführt von Gestapo, Gendarmerie, Polizei aller Art und Ukrainer in SS-Uniform, sogenannter Sonderdienst, die sich besondere Brutalität auszeichneten. Eine der ersten Aufgaben sahen die Juden darin, Bunker, unterirdische Verstecke zu bauen. Bei jeder dieser Aktionen wurden von der Polizei 30, 50 bis 100 jüdische Männer, Frauen und Kinder erschossen. Viele wurden brutal geschlagen. Häuser wurden beraubt, demoliert und die Juden auf den Sammelplatz getrieben und anschließend in die Waggons nach Treblinka verladen. Im Munde der Juden war Mirnsesetz als Sodom und Gomorra bezeichnet. Alles war hier noch brutaler, noch gereizter als bisher. Sogar die jüdische Polizei, es sollen auch jüdische Agenten und Zuträger gewesen sein. Diese Stadt nach einer Aktion erinnerte mich an Bialiks Stadt des Todes in Vorstellung. In den Straßen des Ghettos, in den offenen Stadtrinnen waren viele menschliche Blutlachen. Menschen zerfetzte, verletzte, blutende. Menschen konnte man sehen, die aus ihren Verstecken herauskrochen, von menschlicher Physiognomie wenig zu merken. Eher waren es wie gejagte, gehetzte, zerkratzte, zerfetzte Tiere in Menschengestalt. Hier und so wurde die Endlösung, wie in Wannsee beschlossen, durchgeführt. So wie wir hier aussahen, so wollten die Nazis uns sehen. Und hier bin ich in diesen Verhältnissen wieder gelandet, mit meinem kleinen Geheimnis, in der Überzeugung, dass wenn nicht bald ein Wunder geschieht, auch ich sehr bald so aussehen werde. Unter diesen Umständen schien die einzige Rettung für Juden, die noch etwas Widerstandskraft besaßen, arische Papiere und unter Polen sich zu vermischen. Dies taten viele jüngere Menschen und viele wurden erwischt, erschossen und auch verhaftet. Das Gefängnis war voll von Juden. An einem dieser Tage, circa 10-12 Tage nach meinem Eintreffen im Ghetto von Mirnsesetz, nachdem ich jede Hoffnung auf erfolgreiche Durchführung meiner Mission fast aufgegeben habe und trotzdem sich mit meiner Lage nicht abfinden konnte, fiel ich auf der Idee, einen jungen Mann aus Parchev, den ich zufällig kannte, den Namen habe ich vergessen, zu besuchen. Nachdem ich gehört habe, dass auch er für falsche Papiere verhaftet und dank guter Beziehungen seines Onkels als Judenältester oder ähnlich befreit wurde. Ich besuchte ihn und fragte, ob noch andere gemeinsame Bekannte im Gefängnis sitzen und über die Lage im Gefängnis überhaupt. Nachdem er mir über vieles berichtete, erzählte er mir über etwas Merkwürdiges. Im Gefängnis sitzen in diesen Tagen eigentlich fast nur Juden. Aber vor einigen Tagen wurde ein Pole in seine Zelle geworfen, bei dem man eine Tasche mit 60 Kennkarten, eine Kleinfabrik von arischen Papieren, gefunden hat. Er wurde schrecklich gefoltert, damit er seinen Auftraggeber preisgibt. Aber er erklärte immer wieder das, was er wusste, dass sein Auftraggeber ein kleiner Schwarzer, Janek ist sein Name, er hat ihn 1000 Zloty bezahlt für das Herbringen der Tasche, die er nicht aufgemacht und nicht eingesehen hat. Nachdem die Folter nicht halfen und die Gestapo sich überzeugte, dass er nicht mehr weiß, als er sagte, haben sie ihn schon zweimal abends, wenn es dunkel wird, in Begleitung von SD und jüdischer Polizei in Zivil in das Ghetto genommen und in die Straßen spaziert, um den kleinen schwarzen Janek zu erkennen. Was in meinem Kopf vorging, als ich das hörte, überlasse ich der Fantasie des Lesers. Er erzählte noch, dass der Pole im Gefängnis verblieben ist, nachdem er frei wurde. Was er weiter noch erzählte, habe ich nicht mehr notiert. Ich saß nur noch, um keinen Verdacht auf mich zu ziehen, weil ich jetzt, nachdem ich hörte, was ich hörte, bald abhauen und mich verstecken muss. Ich ging in meine Bleibe. Mein Geheimnis war für mich gelüftet. Ich erinnere mich nicht an jemanden, diesmal mich anvertraut zu haben, und ging gleich in Versteck in den Hausbunker. Leo hatte zusammen mit den anderen Jungs für dieses Haus ein ausgeklügeltes Bunkerversteck gebaut. Es war eigentlich das Geheimnis des Hauses und für circa 20 bis 25 Personen vorgesehen. Das Originellste an dem Versteck war der Eingang. Es war eine Toilette im Hinterhof durch ein Fenster aus der Wohnung zu erreichen. Die Toilette sah so wie tausende andere Toiletten von der Weichsel Via Osten ohne Kanalisationsanschluss waren. Nur war das Toilettenloch absichtlich anständig und dauernd etwas abstoßend verunreinigt. Diese Verunreinigung war unsere Sicherheitsgarantie. Durch dieses Loch gelang man in einen Kanal mit Holzbalken unterstützt und etwa 10-15 Meter weiter entfernt war ein Raum von ca. 2 Meter hoch, auch mit Holzbalken unterbaut. Ein Fass Wasser stand in der Mitte und auch etwas Schlafzeug war dort vorhanden. Dort verbrachte ich einige Tage und vergrub meine Träume über Türkei, Rettung des Kindes, Warschau und meine Hevra, die paar guten Polen, die ich so sehr schätzte, mich selbst und alles mir Liebende und noch Lebenden irgendwo Verbliebene. Als zusätzlicher Schlag war mir die Nachricht, dass die Gestapo aufgrund der bei meinem polnischen Begleiter gefundenen Kennkarten mit Bildern all diese identifiziert in Suchowola aufgesucht und an Ort und Stelle erschossen hat. Es waren zumindest 4 junge Menschen und wahrscheinlich auch die älteren Moschkis, die so sehr alle auf die Kennkarten als Hoffnung zum Leben ersehnten. Stattdessen war es ihr schneller Tod, zu dessen Todesträger ich mich direkt durch meine gescheiterte Mission fühlte. Eine seelische Belastung, die mich nicht aufgehört hat zu bedrücken. Dass diese Kennkarten ausschließlich auf Moschkis Veranlassung mitgeschickt wurden, war mir kaum ein Trost. Die Geschehnisse im Ghetto jagten sich. So viel geschah jeden Tag, jede Stunde, die Umstände, die Menschen, die Umgebung. Alles wechselte von Minute zu Minute, besonders durch die vielen kleinen und großen Aktionen. Und ich habe schon wieder nichts mehr zu verlieren. Ich entschloss mich, aus dem Versteck herauszukommen. Die hygienischen Verhältnisse waren im Ghetto so schrecklich, dass ich sie nicht beschreiben kann. Ich kann einen Leser der heutigen Zeit recht gut verstehen, wenn er möglicherweise nicht glauben will oder sich vorstellen kann, wie man dort zu dieser Zeit lebte. Ich schlafte mit noch 2 Jungs ungefähr in meinem Alter in einem Bett von normaler Größe. Es grassierte im Ghetto zu dieser Zeit der Flecktyphus und erwischte uns alle 3 im gleichen Bett, wie auch die anderen Bewohner des Hauses, ausgenommen Leon, ein medizinisches Wunderkind, der sich um uns allen Typhuskranken kümmerte und sich nicht ansteckte. Ich lebte schon halb verhungert bis meiner Erkrankung, aber jetzt liege ich in einem Bett zu dritt, alle 3 an Fleckfieber erkrankt. Zu essen gab es nichts. Wir brauchten auch nichts. Medizin gab es überhaupt keine. Unser medizinischer Betreuer ist ein Flüchtling aus der Slowakei, Herskovic, wahrscheinlich ein Medizinstudent, angenehmer, feiner Junge, dessen medizinisches Kennen auf den Besitz eines Thermometers sich beschränkt. Unser Fieber erreichte immer etwa über 40 pro Kopf. Wir sprachen alle 3 nicht zur Sache. 3 Halbtote ohne Essen, ohne Trinken, ohne Pflege. Rapide die Kräfte verlierend. Den einen gehen die Haare aus, den anderen versagt die Stimme oder Sehkraft. In einem nicht saubersten Bett und Zimmer, voll Stöhnen und Leiden, 3 halblebendig oder halbtot in einem Bett kämpfend, aber diesmal vor jede Aussiedleraktion sicher, wie auch sicher für die mich suchende Gestapo und jüdische Polizei, auch in Begleitung von meinem polnischen Begleiter. Aber meine treue Chevra hat mich nicht vergessen. Mitten in meiner Krankheit, bei über 40 Fieber, nicht schaltend und nicht ganz zur Sache sprechend, erscheinte, wie vor einer Mattscheibe stehend, Ruchele Elfenbäum, die aus meiner Chevra, die Freundin von Scholki Gellermann. Sie wussten, was passiert ist, dass ich stecken geblieben bin und ist hierher gekommen, um mich abzuholen. Sie sah mich in meinem Zustand an. Nur ein paar Minuten stand sie da und verschwand wieder, wie es gehörte. Meine liebe, treue Chevra, sie wollten mich retten. Das Ghetto hatte damals wegen Typhusgefahr Pause. Auf fast allen Häusern waren Zettel angeklebt: Achtung, Typhus, Eintritt verboten. Die SS-Männer hüteten sich, in das Ghetto zu kommen. Und siehe Gottes Wunder, nach etwa 10, 14 Tagen sind wir alle drei in diesem Bett und auch viele andere den Typhus überstanden. In dieser Wohnung ist nur ein Mädchen von circa 10, 12 Jahren, eine Tochter von Frau Blumenkopf, geborene Turkeltaub, gestorben. Wie man später erfuhr, erfasste die Typhusepidemie das ganze Ghetto. Man sprach von einem Wunder Gottes, dass nur ca. 5% der Erkrankten gestorben sind. Das Ghetto hatte eine Typhuspause. Mit dem Abklingen des Typhus hörte bald die Pause auf. Ich bin aufgestanden und versuchte, meine Gedanken zusammenzufassen. Mein größtes Problem war jetzt der Hunger. Ich hatte nichts. Meine Umgebung hatte auch nichts. Aber ich musste mir etwas zum Essen besorgen. Aber wie? Ich musste etwas arbeiten. Aber ich bin so schwach, dass ich kaum das Gleichgewicht des Stehens beherrsche. Ich schwitze mich kalt und bringe es kaum fertig, die Hose anzuziehen. Ein Knopf zu knöpfen ist mir unmöglich zu schaffen. Wie soll ich denn zu Kräfte kommen? Ich kann unter Eid aussagen, dass ich während und nach der Krankheit keine Butter, keinen Zucker, keine Milch, kein Obst, keine Zitrone weder gesehen noch gekostet habe. Von Medizin gar nicht zu reden. Ich kann mich überhaupt kaum erinnern, seit langer Zeit etwas zu Sätte gegessen zu haben. Mag sein, dass meine Leidenscousinen mir etwas zu essen gegeben haben, anders hätte ich doch nicht überleben können. Vielleicht habe ich es nicht notiert oder wahrgenommen. Damals wie heute, ich fühle mich denen zu Dank verpflichtet. Die Zeit hat wieder ihre Pflicht getan und heilte auch meine Schwäche. Nur der Hunger, der quälte mich. Der Hunger verdrängte alle anderen Probleme. Um zu essen, muss ich arbeiten. Seinerzeit wurde mir eine Stelle herum den Judenrat von Simon Kleinbaum, der mich und mein Story kannte, angeboten. Aber ich lehnte damals ab. Ich hatte immer schon eine Aversion zu dieser Institution. Aber jetzt, den Hunger wegen, aber er war auch nicht mehr aufzufinden in dem Wirrwarr des Ghettos. Es verblieb nur eine Möglichkeit, bei deutschen Polizeistellen zu arbeiten. Eine dieser Stellen, wo man immer mitgehen konnte, war die Arbeitsstelle bei der Gendarmerie oder Schutzpolizeibataillon in Mienzejetz stationiert. Auf diesem Arbeitsplatz arbeiteten dauernd 30 bis 40 Juden, dauernd von Lebensgefahr bedroht, weil diese Polizisten durch ihre Brutalitäten bekannt waren. Besonders einer, den man Schläger nannte, deutsch-tschechischer Abstammung, ein Sadist, der tagtäglich ein paar Juden zum Frühstück oder Mittagessen eigenhändig erschoss und viele brutal gequält hat. Zu dieser Gruppe, schon der Angst wegen, mussten Juden zur Arbeit verpflichtet oder von der jüdischen Polizei gefasst werden. Ich dagegen meldete mich freiwillig. Wir marschierten in Kolonne, ca. 30 Minuten vom Ghetto entfernt. Dort angekommen, wurden wir zur üblichen Dreckarbeit eingeteilt. Gleich am ersten oder zweiten Tag passierte es, dass ein Unteroffizier mit einer Lampe erschien und fragte, wer sie reparieren kann. Ich meldete mich, erledigte den Auftrag zur Zufriedenheit, wurde gleich mit ein paar anderen Arbeiten beauftragt und fand dadurch wieder eine Art Sonderstellung. Die Arbeit an diesem Arbeitsplatz wurde wohl vom Judenrat bezahlt, aber manchmal hat man auch dort etwas zu essen bekommen, wenn gerade etwas herausgeschmissen werden müsste. Mein Unteroffizier versorgte mich mit Arbeiten und sehr bald nimmt er mich in das Fleischlager der Polizeieinheit, beauftragte mich, verschiedene Arbeiten durchzuführen und schloss die Eisentür hinter mir zu. In den halbgekühlten Raum standen mehrere große Bottiche mit Speck, Seiten und Fleischen aller Art. Unter der Decke hängten Schinken und Würste. Ich, ausgehungerter Nachttyphus-Mensch, ich fühlte mich wie bei einem Wasserqual in der Wüste. Mein Magen pickte nur, aber ich hatte Angst, auch nur zu kosten. Ich esste mit meinen Augen. Es schmeckte wie das Zuckerlecken durch eine Scheibe. In mir geht ein Kampf vor, Hunger gegen Angst. Was ist stärker? Und wenn der Hunger auch fast immer stärker ist, hinter der Angst steckt hier etwas Besonderes, die Frage des Lebens und Überlebens. Zu essen hatte ich Angst, weil ich es denen zutraute, dass alles gezählt wurde. Mitzunehmen hatte ich Angst, schon bei der Kontrolle erwischt zu werden. In beiden Fällen bedeutete es für mich Tod durch Erschießen. Folglich entschloss ich mich, die Schinken und Speckseiten umzulegen und umzuhängen. Eine Reaktion würde bedeuten, dass alles tatsächlich gezählt bzw. mir eine Falle gestellt würde. Geredet und getan. 2 Tage lang, von morgens bis mittags und von mittags bis abends, umhängte ich und umlegte ich. Es passierte nichts. Am 3. Tag esste ich mich das erste Mal satt. Es musste das erste Mal seit 2-3 Monaten gewesen sein. In den nächsten 2-3 Tagen esste ich mich satt und schmuggelte in meinen Hosenbund jeden Abend eine Speckseite in das Ghetto. Danach ging ich nicht mehr zur Arbeit zu der Gendarmerie in Mirnsesetz. Die 2-3 Speckviertel waren mein neues Startkapital und gaben mir neuen Mut und Auftrieb. Ich lebe also immer noch und bin sogar satt. Pause. Die Aussiedlungsaktionen fingen wieder an und wurden, so wie ich es schon beschrieben habe, durchgeführt. In besonderer Erinnerung bleibt mir, dass ich einmal während einer sogenannten Falschmeldung einer Aktion um Mitternacht barfuß und in Unterhose über Unterhof und Seitendächer mich auf ein Blechdach mit noch anderen versteckte. Es war sehr, sehr kalt, Anfang 1942. Das Blech schimmerte und glänzte aus dem starken Frost. Die nackten Fiße und alle anderen Körperteile klebten an das Blech und bei jeder Bewegung fühlte man die eigene Haut eher dem Zinkblech als dem Körper angehärmt. Wo man die Kraft genommen hat, dies zu überstehen, das war mir schon damals wie auch heute unverständlich. Ein anderes Mal passierte es, dass ich mit einer Gruppe aus Angst einer vorausgesagten Aktion in einen Wald circa 10 Kilometer von der Stadt flüchtete. Der Wald war schon immer Anziehungspunkt und als Rettungsmöglichkeit für uns Gejagte angesehen. Viele haben ihr Leben lassen müssen beim Versuch, den damals in 1942 noch vereinzelten russischen Partisanen oder sonstigen Gruppen in den Wäldern sich anzuschließen. Einigen, hauptsächlich in den späteren Monaten, ist es aber doch gelungen. Eines der Hindernisse für junge Menschen im Wald war, dass genauso wie ich nicht mit einer Waffe umgehen konnten. In Kriegszeit diese Kunst zu erlernen, war für uns unmöglich. Die Nazis haben es verstanden, eher und besser jede Organisation zu verhindern, als unsere jüdische Führer zu organisieren. Im Wald angekommen, fingen wir an, ein getarntes Versteck unterirdisch zu bauen. Bald aber erschienen polnische Förster, die ohne jede Reaktion sich zuerst das Ganze ansahen. Bald merkten wir in ihren Gesichtern, dass mit die von uns ausgehobenen Gräbern wir uns unsere Gräber selbst schaufeln. Von Ausnahmen abgesehen waren die Polen uns Juden nicht gut gesonnen. Wenn sie auch direkt nicht unsere Verfolger wie die Nazis waren, so sah doch ein großer Teil der Polen mit Apathie oder mit Zufriedenheit unsere Vernichtung zu. Immer wieder stellten wir fest, dass es kein Zufall ist, dass die Nazis Polen als Feld der Judenvernichtung gewählt haben. Kurzum, wir entschlossen uns, den Wald bald, bevor es zu spät werden kann, zu verlassen und kehrten enttäuscht in das Ghetto von Mienzyszec zurück.